Lesung aus dem Alten Testament, aus dem Buch des Propheten Ezechiel. In jenen Tagen legte sich die Hand des Herrn auf mich, und der Herr brachte mich im Geist hinaus und versetzte mich in die Ebene. Sie war voll von Totengebeinen. Er führte mich ringsum an ihnen vorüber, und ich sah sehr viele über die Ebene verstreut da liegen. Sie waren ganz verdorrt und ausgetrocknet. Er fragte mich: Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Ich antwortete: Herr und Gott, das weißt nur du. Da sagte er zu mir: Sprich als Prophet zu diesen Gebeinen und sag zu ihnen: Ihr verdorrten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott der Herr zu diesen Gebeinen: Ich selbst bringe Geist in euch, dann werdet ihr lebendig. Ich spanne Sehnen über euch und umgebe euch mit Fleisch. Ich überziehe euch mit Haut und bringe Geist in euch, damit ihr lebendig werdet. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Da sprach ich als Prophet, wie mir befohlen war. Und noch während ich redete, hörte ich auf einmal ein Geräusch. Die Gebeine rückten zusammen, Bein an Bein. Und als ich hinsah, waren plötzlich Sehnen auf ihnen und Fleisch umgab sie und Haut überzog sie. Aber es war noch kein Geist in ihnen. Da sagte er zu mir: Rede als Prophet zum Geist. Rede, Menschensohn, sag zum Geist: So spricht Gott der Herr. Geist, komm herbei von den vier Winden und hauche diese Erschlagenen an, damit sie lebendig werden. Da sprach ich als Prophet, wie er mir befohlen hatte, und es kam Geist in sie. Sie wurden lebendig und standen auf, ein großes, gewaltiges Heer. Er sagte zu mir: Ezechiel, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Jetzt sagt Israel: Verdorrt sind unsere Gebeine, unsere Hoffnung ist untergegangen, mit uns ist es aus. Deshalb tritt als Prophet auf und sagt zu ihnen: So spricht Gott der Herr. Ich öffne eure Gräber und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf und ich bringe euch zurück in das Land Israel. Wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole, dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich hauche euch meinen Geist ein, dann werdet ihr lebendig. Und ich bringe euch wieder in euer Land, dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe gesprochen und ich tue es auch. Spruch des Herrn. Liebe Schwestern und Brüder, eigentlich wäre mir am Anfang am liebsten das Lied gewesen: Ein Haus voll Glorie schauet weit über alle Land. Weil ich die Kirche Jesu Christi wirklich von Herzen liebe und weil Gott mir durch die Kirche unendlich viel geschenkt hat im Laufe der langen Jahre. Aber stattdessen ein Bild für die Kirche, das Gott dem Propheten Ezechiel zeigt: Kirche als Totengebein. Ein grausiges Bild. Als Kind bin ich mal in einem Beinhaus gewesen. Da lagen die ganzen Knochen aufgestapelt auf Regalen und auf den Regalen standen auch die Totenköpfe dabei. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin rückwärts wieder rausgegangen als Kind damals. Ich dachte, ich wäre in einer Geisterbahn. Ein grausiges Bild. Aber noch grausiger ist die Botschaft, die Gott dem Ezechiel, dem Propheten, mit diesem Bild verbindet. Da sagt er: Menschensohn, diese Gebeine sind das Volk Israel. Jetzt sagt Israel: Vertrocknet sind unsere Gebeine. Unsere Hoffnung ist untergegangen, wir sind verloren. Das ganze Volk Israel, ein Haufen von Totengebein. Sie haben da gesessen, es war zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Der babylonische König Nebukadnezar hatte Jerusalem erobert, den Tempel zerrüttet. Es war aus mit Israel. Israel war verschleppt über tausende Kilometer in die babylonische Gefangenschaft. Weiß ich, wenn Sie heute Morgen in der Messe waren, da kam nach der ersten Lesung ein Psalm, den der Kantor vorgesungen hat. An den Strömen von Babel, da saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten, an Jerusalem. Wir hängten unsere Harfen an die Weiden im Land. Dort verlangten von uns die Zwingherren Lieder und forderten Jubel. Singt uns doch Lieder vom Zion, ihr habt doch schon so schöne Psalmen. Wie könnten wir singen die Lieder des Herrn fern auf fremder Erde? Es war aus mit ihnen. Sie hatten keine Hoffnung mehr. Ein Bild, Totengebein. Schwestern und Brüder, wenn Gott heute die Kirche in Deutschland anschaut, würde er dann auch zu uns sagen oder über uns sagen, die ganze Kirche in Deutschland ein Haufen von Totengebein, vertrocknet, verdorrt, keine Hoffnung mehr. Würde er das auch über uns sagen? Wir sind ja heute eingeschnürt als Kirche in Deutschland, auf der einen Seite von den ganzen Missbrauchsskandalen, auf der anderen Seite vom Coronavirus, mit dem Lockdown, wo nichts mehr läuft, wo bis auf die letzten Tage hin in vielen Kirchen überhaupt keine Gottesdienste mehr stattfinden. Mit uns ist aus. Sind wir ein Haufen von Totengebein oder sind wir lebendige Gemeinde? Sehen Sie, wenn ein Kennzeichen von Leben Wachstum ist, dann sind wir tot. Bei uns gibt es nur noch Minuswachstum. Ein Haufen von Totengebein. Aber wenn dem so ist und wenn bei uns auch die Hoffnungslosigkeit und die Resignation immer mehr um sich greift, dann haben wir aus dieser Lesung aus dem Propheten Ezechiel ein paar ganz wichtige Dinge zu lernen für unsere Kirche. Ein erstes. Der Heilige Geist, Gott selber, führt den Ezechiel rund um diese ganze Ebene. Und er muss sich dieses Totengebein, die Knochen, die da liegen, die muss er sich von allen Seiten genau anschauen. Und er kann den Blick nicht mehr wegwenden. Und vielleicht ist das Erste, was wir heute lernen müssen angesichts der Situation der Kirche in Deutschland, dass wir mal Bilanz machen, dass wir uns die Situation der Kirche mal genau anschauen und nicht ein Tuch drüber hängen. Ist ja alles nicht so schlimm. Ja, es ist schlimm. Vielleicht ist ja auch so eine Zeit wie die Fastenzeit oder auch jetzt wie der Lockdown in der Corona-Pandemie eine Zeit, wo man mal innehalten kann, wo man mal wirklich sich die Kirche anschauen kann, ohne dass es verstellt wird. Bilanz machen. Wie sieht es denn mit der Kirche aus? Bleiben wir mal hier in Kevela. Wir tragen seit Jahren, solange ich in Kevela bin und noch viel länger, vor uns her, dass wir jedes Jahr 800.000 Wallfahrer haben. 800.000. Das Jahr hat 365 Tage. Dann können Sie selber ausrechnen, wie viel da jeden Tag kommen müssten, damit wir auf 800.000 kommen. Ein Wahnsinn. Aber wir tragen das wie ein Schild vor uns her. 800.000 Wallfahrer jedes Jahr. Sollten wir nicht mal langsam ehrlich werden? Oder ein anderes Beispiel, auch hier in Kevela, aber das gilt für viele andere Gemeinden genauso. Wenn man einmal in die Gottesdienste schaut, und nicht jetzt hier in der Corona-Zeit, sondern vor der Corona-Zeit, wenn man da mal hineinschaut und wenn man dann mal alle abrechnet, die in die Kirche von auswärts kommen oder Pilger sind hier, dann bleiben von den Kevelarern nicht mehr viel übrig. Die kannst du dann abzählen. Vor einigen Jahren hat mir mal jemand gesagt, wenn du samstagsabends in die Vorabendmesse kommst und hinten stehst, da kannst du einen Pfeil abschießen, du triffst nie einen. Ist das die Situation der Kirche? Muss man doch mal überlegen. Aber auch im großen Maßstab. Sehen Sie, wir haben als Kirche das zu tun, was uns im Vater unser aufgetragen ist. Dein Name werde geheiligt, Vater, und dein Wille geschehe. Das ist unser Auftrag. Aber schau dir mal die ganzen Verlautbarungen an, ob das vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken ist, von der Bischofskonferenz ist, von Maria 2.0, wo du hinkommst. Du spürst nichts davon. Dein Name werde geheiligt. Oder anders ausgedrückt, dass Jesus Christus wirklich das Fundament der Kirche ist, dass er der Herr der Kirche ist, davon spürst du kaum etwas. Dass der Heilige Geist der Motor ist, der Lebensspender für die Kirche, Fehlanzeige. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns die Situation der Kirche mal genau anschauen, wo die Ursachen liegen. Die liegen nicht nur im strukturellen Bereich. Das Erste, Menschensohn, geh rund um das Gräberfeld und schau dir die Leichen, die Knochen genau an. Ein Zweites, da sagt Gott zu dem Propheten Ezechiel, Menschensohn, was meinst du? Können diese toten Gebeine wieder lebendig werden? Und ich höre, wie Gott uns heute fragt, heute Nachmittag hier in der Kirche. Was meint ihr? Kann aus dieser toten Kirche in Deutschland noch was werden? Können die wieder lebendig werden? Es gibt heute zwei Antworten auf diese Frage, die sind beide falsch. Die erste Antwort, tot ist tot, da kannst du nichts mehr machen. Am besten aussteigen. Lieber heute aussteigen, als übermorgen der Letzte sein. Falsch. Das ist Resignation pur. Aber die andere Antwort ist genauso falsch. Menschensohn, können diese toten Gebeine in Deutschland wieder lebendig werden? Das schaffen wir schon. Wenn erstmal Frauen Priester werden dürfen und wenn wir überall mitreden dürfen, wenn der Zölibat abgeschafft ist, dann schaffen wir das schon. Ist nur eine Frage der Zeit noch. Ist genauso falsch. Als Gott den Ezechiel, den Propheten, fragt, was meinst du, Menschensohn, können diese toten Gebeine wieder lebendig werden? Da gibt der Prophet Ezechiel eine ganz andere Antwort. Er sagt, mein Gott und mein Herr, das weißt nur du. Das heißt, er verlegt die Antwort auf diese Frage in Gott hinein. Wenn es für diese toten Gebeine noch eine Hoffnung gibt, und wenn es für die Kirche in Deutschland noch eine Hoffnung gibt, dann liegt sie in Gott. Und dann liegt sie nicht in Strukturdebatten und dann liegt sie auch nicht in synodalen Wegen oder wie auch immer, sondern dann liegt sie einzig und allein in Gott. Trauen wir Gott zu, dass er aus unserer Kirche wieder neues Leben schafft? Das ist die Frage. Ein weiteres. Da sagte Gott zu Ezechiel, sprich als Prophet zu diesen Gebeinen. Wie bitte? Der soll zu toten Gebeinen sprechen, die können doch gar nicht mehr hören. Sprich als Prophet zu diesen Gebeinen. Schwestern und Brüder, ich höre seit Jahrzehnten in meinem Herzen diesen Auftrag Gottes. Sprich als Prophet zur Kirche in Deutschland. Die brauchen die Botschaft. Das ist der Grund, warum ich seit Jahrzehnten jede Möglichkeit nutze, zu predigen, geistliche Vorträge zu halten, Bibelseminare zu halten, weil ich spüre, die Menschen brauchen das. Ich habe manchmal wirklich jahrelang keinen Urlaub gemacht, habe jede Urlaubszeit genutzt, um das Wort Gottes zu verkünden, weil ich in meinem Herzen diesen Auftrag spüre, rede als Prophet zu der toten Gemeinde, als Prophet wohlgemerkt. Das Kennzeichen eines Propheten ist, dass er auf der einen Seite Klartext redet und nicht drumherum redet, aber auf der anderen Seite, dass er eine Botschaft der Hoffnung hat, der Ermutigung hat. Wir haben heute in unserer Kirche, biblisch gesprochen, zu viele Klageweiber, die immer nur jammern über die Situation der Kirche. Wir brauchen Menschen, Männer und Frauen, die Mut machen heute, die prophetisch von Gott her Mut machen und sagen, Gott kann. Sprich als Prophet zu diesen toten Gebeinen. Und was soll er denen sagen? Ihr toten Gebeine, hört das Wort des Herrn. Auch das sitzt in meinem Herzen ganz tief drin. Ihr toten Gebeine, hört das Wort des Herrn. Wo Menschen sich wieder dem Wort Gottes öffnen, da geschieht Erneuerung. Da geschieht neues Leben im Heiligen Geist. Ihr toten Gebeine, hört das Wort des Herrn. Wenn wir jetzt die Möglichkeit hätten, einen Gang durch die biblischen Geschichten zu machen, dann würden wir feststellen, überall dort, wo sich das Volk Israel wieder mit dem Wort Gottes beschäftigt hat, da hat Gott Neues geschaffen. Ich denke auch meinetwegen daran, heute Morgen hatten wir als erste Lesung, da hört man ja nicht so genau hin, da ging es auch um die babylonische Gefangenschaft. Aber in der babylonischen Gefangenschaft hat das ganze Alte Testament seine endgültige Form gefunden. Da haben sich die Menschen mit dem Wort Gottes beschäftigt. Und dann hat es gar nicht mehr lange gedauert, nur wenige Jahrzehnte, dann wird das babylonische Reich vom Perserkönig Cyrus erobert. Und das Erste, was Cyrus, der heidnische König, der Perserkönig, ankündigt, Israel darf wieder nach Jerusalem zurückkehren. Das stand heute am Ende der Lesung. Und er hat sogar Geld gegeben, dass sie den Tempel wieder aufbauen konnten. Da schafft Gott etwas Neues. Ihr toten Gebeine, hört das Wort des Herrn. Und es ist schon eine Ermutigung, dass es viele Ansätze heute gibt, wo Menschen sich wieder neu mit dem Wort Gottes beschäftigen. Nur ein Beispiel dafür. Ich habe vor einigen Jahren mal, ich weiß nicht, kennen Sie wahrscheinlich gar nicht, die Wycliffe Bibelübersetzer, seine Gemeinschaft, eine evangelische Gemeinschaft, die hatte sich zur Aufgabe gemacht, die Bibel in möglichst viele Sprachen zu übersetzen und dann dafür zu sorgen, dass in jedem Hotelzimmer eine Bibel liegt. Und dann haben die mir gesagt, ich habe einen von denen getroffen, habe lange mit dem gesprochen, da sagte er mir, sie glauben gar nicht, wie viele Bibeln geklaut werden in Hotelzimmern. Aber mal ehrlich gesagt, wenn die geklaut werden, dann tun die Klauen die das nicht, um wegzuwerfen, sondern wird auch mal darin gelesen. Das ist ein ermutigendes Zeichen. Oder ich denke an was anderes. 1985, wir haben ja damals schon und heute auch alle Predigten, die ich gehalten habe und alle Bibelseminare auf Kassetten aufgenommen damals. Und dann sind Leute angefangen und haben die verkauft. Wir haben seit 1985 mehr als 250.000 Kassetten verkauft mit Predigten und Bibelvorträgen. Das hat doch nur Sinn, wenn auch Leute die hören. Vielleicht gehen die nicht in die Kirche rein, aber sie werden schon mal konfrontiert mit dem Wort Gottes. Und dann kann Gott etwas Neues tun. Ihr toten Gebeine, hört das Wort des Herrn. Und was ist das Wort des Herrn, das sie hören sollen? Das sind nicht allein die 10 Gebote. Da kommt man ja als erstes immer drauf. Und vielleicht haben wir da einen Fehler gemacht in der Kirche, dass wir zu oft drauf geschaut haben, was wir alles tun müssen. Du musst, du darfst nicht, du sollst. Aber es geht zunächst um etwas anderes. Es geht auch um Gebote, natürlich. Aber zunächst geht es um etwas anderes. Da sagt Gott hier zu dem Propheten Ezechiel, nicht ihr müsst etwas tun, ich bringe Geist in euch. Dann werdet ihr lebendig. Und ich spanne Sehnen über euch und ich umgebe euch mit Fleisch. Ich überziehe euch mit Haut und ich bringe meinen Geist in euch. Da geht es um das, was Gott tun will und nicht um das, was wir tun. Was wir tun, ist immer das Zweite. Aber das Erste ist das, was Gott tut. Und was Gott tut, das sind seine Verheißungen, die er gibt. Denken Sie nur daran, bevor Gott die 10 Gebote gibt im Alten Testament, da heißt es, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Das ist das Erste. Und dann kommen die 10 Gebote. Gott hat Verheißungen gegeben, in Hülle und Fülle. Man kann das ja heute mit dem Computer relativ schnell berechnen. Ich habe mal gelesen irgendwo, es gibt in der Bibel 40.000 Verheißungen Gottes. 40.000. Wie viel kennen Sie davon? Wir leben zu sehr gebotsorientiert und wir leben nicht genug verheißungsorientiert. Ich habe mal einen Einkehrtag gehabt für eine Frauengemeinschaft. Da habe ich mit denen einen Test gemacht. Die hatten alle ein Blatt Papier und einen Stift. Ich sage, ihr schreibt mal alle Gebote auf, die ihr kennt. Aus dem religiösen Bereich, nicht aus dem Verkehrsbereich. Alle Gebote, die ihr kennt. Und die haben geschrieben, haben sich gefreut, dass sie so viel rausgekriegt haben. Die haben Gebote rausgekriegt, die kannte ich noch nicht mal. Und dann habe ich ihnen gesagt, jetzt drehen wir den Zettel mal um. Und jetzt soll jeder mal aufschreiben, wie viele Verheißungen Gottes kennst du. Und dann haben die da gesessen, haben auf ihrem Stift gekaut, sich hinterm Ohr gekratzt und waren froh, dass sie ein ganz paar Verheißungen rausgekriegt haben. Das ist schlimm. Gott ist ein Gott der Verheißung und die Gebote, die kommen aus den Verheißungen Gottes und nicht vorher. Ihr toten Gebeine, hört das Wort des Herrn. Ich mache euch lebendig. Wir sind jetzt in der Fastenzeit. Bei Buße geht es ja nicht darum, ich muss mich bessern, sondern Buße bedeutet, ich darf Gott an mir wirken lassen. Ich darf zulassen, dass Gott mich zum Guten hin verwandelt. Das bedeutet Fastenzeit und das bedeutet Buße. Und dann geht es hier weiter. Während ich als Prophet redete, wie mir befohlen war, da hörte ich auf einmal ein Geräusch, ein Dröhnen. Die Gebeine rückten zusammen, Bein an Bein, und dann war plötzlich Sehnen darauf und Fleisch umgab sie und Haut umzog sie. Da hat Gott etwas gewirkt. Aber es kommt noch ein zweiter Schritt dazu. Das erste war, hört das Wort Gottes, hört das Wort des Herrn. Aber das zweite, jetzt liegen da keine Gebeine mehr, aber jetzt liegen da tote Leiber, Leichen. Und da muss noch ein zweiter Schritt geschehen. Und dann sagt Gott zu Ezechiel, zu dem Propheten, rede als Prophet zum Heiligen Geist. Sag zum Geist, so spricht Gott der Herr. Komm von den vier Winden, Geist, und hauche diese Leiber, die erschlagenen Leiber an, damit sie lebendig werden. Und ich sprach als Prophet, wie er mir befohlen hatte, und es kam Geist in sie, und sie werden lebendig und stehen auf, ein großes, gewaltiges Heer von Zeugen. Das ist das Zweite, was dazukommen muss, der Heilige Geist. Trauen wir dem Heiligen Geist zu. Komm, Schöpfergeist, beten wir, dass er Neues schafft. Komm, Schöpfergeist, dass er uns anhaucht und dass er die Kirche wieder lebendig macht. Wenn wir nur die Bibel haben, nur das Wort Gottes haben, dann ist das zu wenig. Dann werden wir Schriftgelehrte oder ein wandelndes Bibellexikon. Nein, da muss doch der Heilige Geist rankommen, das Feuer an das Wort Gottes kommt, dass es in mir brennt. Und dann bewirkt es etwas. Und dann stehen sie da, ein großes Heer von Glaubenszeugen. Das hat Israel erlebt nach der babylonischen Gefangenschaft. Und überlegen Sie mal, das hat auch die Kirche erlebt. Unterm Kreuz Jesu war nur noch einer da, das war Johannes. Aber was ist aus diesem kleinen Häufchen, die dann zwischen Ostern und Pfingsten und den Heiligen Geist beten, was ist aus diesem kleinen Häufchen geworden? Ein großes Heer von Zeugen. Und dann stehen sie da auf dem Tempelplatz von Jerusalem zu Pfingsten und verkünden lauthals die großen Taten Gottes. Und dann sagt Petrus, weil es in ihm brannte, wir können nicht schweigen von dem, was wir gesehen und gehört haben. Aber auch hier muss man sagen, ist doch eigenartig. Bei der ersten Kirche in der Apostelgeschichte, da heißt es nicht, die Kirche breitete sich aus, sondern es heißt immer wieder, das Wort Gottes breitete sich aus. Und dann wird die Kirche daraus geboren und geschaffen. Gott möchte auch heute nicht, dass wir ein Totenamt feiern, dass wir die Kirche beerdigen, sondern Gott möchte, dass wir ein Auferstehungsamt feiern, weil er der lebendige Gott ist und weil er die Kirche auch heute zu einer neuen Blüte bringt. Und ich freue mich darauf, muss ich ehrlich sagen. Am Ende dieser Lesung aus dem Propheten Ezechiel, da heißt es, Gott sagt, ich habe gesprochen und ich tue es auch. Da bleibt mir als Prediger nur übrig zu sagen, Amen, so sei es.